Ja, hallo Sonja!
Hallo Claudia.
Willkommen in dieser neuen Woche. Ich hoffe, deine letzten Wochen waren genauso spannend wie meine.
Oh ja, und diese Woche geht richtig, richtig spannend weiter. Es läuft, es läuft.
Ja, es ist viel los. Ich weiß, also in den letzten Jahren habe ich dann schon gemerkt, so langsam kommt die Sommerpause, aber im Moment ist da noch keine Pause in Sicht.
Nein, also vor allem. Momentan arbeite ich mit ganz vielen Sportler und Sportlerinnen und da ist es natürlich immer, die Saison ist da und es kommt auf dem Sport drauf an, aber in der Regel ist es schon so, dass wenn es um Sportkinder geht, dann ist es ein, ja, den ganzen Jahr herum habe ich diesen Sportler und ich muss zugeben, diese Woche habe ich zwei Synchronschwimmerinnen, zwei.
Okay.
Ja, ich freue mich. Also heute Morgen hatte ich eine und am Freitag die zweite und ich freue mich so, weil mit diesen jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten ist echt, echt, echt spannend. Und heute nach der Sitzung hat sie mir etwas ganz, ganz Süßes gezeigt, weil sie war vor kurzem, also vor kurzem, es sind schon einige Monaten her, aber sie war auf dem Fernsehen zu sehen. Es war für den European Youth Artistic Swimming Championship. Und da hat es mir etwas gezeigt und ich zeige dir das kurz, weil ich das total cool gefunden habe. Vielleicht fällt dir irgendetwas auf. Also ich zeige es mal kurz.
Die Hexe ist am
Ja,
Start.
genau. Und sie hat es am Fernsehen gezeigt. Und das finde
So
ich
cool.
so, so toll, weil dieses Konzept ist, wie gesagt, nicht nur für Kleinkinder, für Kinder
Nein.
in der Schule, sondern auch eben in diesem Fall für junge Erwachsene und auch im Sport. Weil wir haben viele Ängste. Ängste zum Teil können diesen Sportler wirklich, wirklich blockieren und dazu führen, dass die ganze Arbeit, was sie investiert haben, zunichte gemacht wird. Also wenn jemand Angst hat und wirklich, wenn ihr Reptiliengehirn sie blockiert, dann kommen sie einfach nicht weiter. Und das ist so schade, weil sie eben wirklich viel Zeit und Energie in diesen Sport eigentlich investieren.
Ich finde es total spannend, dass du so viele Sportlersitzungen hast.
Ja,
Das ist irgendwie ganz neu.
ja, nein, schon von der Vergangenheit her habe ich alles Mögliche schon gehabt. Also Tennisspiele, Fußballspieler, Spielerinnen und dann bei Hockey momentan arbeite ich auch mit einem Mann, also mit einem Profi-Hockeyspieler.
Okay.
Und ich muss schon sagen, mehr und mehr blüht mein Herz richtig auf für diesen Sportler und Sportlerinnen. Ich weiß es nicht. Es ist so schön, mit ihnen zu arbeiten, weil die sind auch in der Sitzung voller Energie. Sie sind voll dabei, sie sind voll motiviert, weil sie wollen genau so eine Veränderung erzielen. Weil, ja, wenn sie blockiert sind und nicht weiterkommen, haben sie die ganze Arbeit für nichts investiert.
Weißt du,
Und
ich hatte gerade gestern, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich hatte gerade gestern mit meiner Connect-Klasse wieder Fachinput und da wurde ich gefragt, wie erklärt man jemandem, was Visualisierung ist? Niemand kennt Visualisierung und da habe ich gesagt, stopp, das stimmt nicht. Visualisierung ist gerade bei Profisportlern ganz, ganz groß auf dem Plan. Also, und jeder, der Skirennen guckt, kann zugucken, wie die Skirennfahrer oben im Starthäuschen die Augen schließen und so hin und her, also die fahren im Geist die Strecke ab. Und Visualisierung ist eben genau im Sport so unglaublich wirksam. Also, ist schon so.
also,
Ja?
es sind vielleicht vor 2 Wochen habe ich ein Video geschaut und da habe ich Gänsehaut bekommen, weil es waren Männer, aber sie sind Kampfpiloten. Und da haben sie, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da haben sie visualisiert und die Muskeln haben sich angespannt, sie haben den Kopf gedreht und es war so,
Ja.
boah, also was da abgeht. Aber auch die Körperbewegung war da. Und das sehe ich regelmäßig. Also wenn ich mit Sportlern zusammenarbeite in der Sitzung, dann sieht man, wie in gewissen Momenten, dass die Körper sich also zuckt nach links, der Kopf dreht
Ja.
sich wirklich voll dabei. Sie sind es sich gewöhnt.
Genau.
Es gehört dazu.
Ja, und da fragen Leute, nützt Visualisierung? Oh, klar nützt's.
Und wie? Und wie?
Und wie?
Genau, und wie? Ja, nein, das ist mein Ding momentan. Ich habe so echt Spaß.
Mega cool.
Genau, gut. Ich werde aber auch mit ganz vielen anderen Blockaden konfrontiert, nicht nur Blockaden bei Sportlern. Ich denke, es gibt eine andere Blockade, die öfters vorkommt, und das ist nämlich Mathematik.
Oh.
Ja, also Mathematikblockaden haben wir auch recht viel. Und heute spreche ich über einen ganz süßen Fall. Es geht hier eben um Matheblockade. Und da ist es einfach, also es ist ein Mädchen, 7 Jahre alt. Und wenn es um die Hausaufgaben geht, das ist mit Streit, mit Frust, mit Machtspiel, mit alles Mögliche, einfach, dass sie die Hausaufgaben nicht machen muss, unkonzentriert, ich will nicht, ich kann es nicht, es ist langweilig, also all die typische Aussagen, die wir kennen, gell? Aber es war hier speziell auf Mathematik. Und da haben wir angeschaut, ja, was ist denn da? Also was gibt es für Gefühle? Was ist es da, was dich blockiert? Und da waren es zwei. Also das eine war, ich kann das nicht. Und das zweite war Langeweile. Und wir wissen, Langeweile, Mathematik, das gehört wirklich zusammen. Und die Langeweile ist Stress. Also wenn ein Kind sagt, mir ist langweilig, sagen sie eigentlich, ich spüre Stress oder es ist stressig oder ich bin in einer Situation, wo ich mit dem nicht klarkomme. Und für mich war das auch spannend, weil ich kann es nicht, war im Bauch, aber der Langeweile war beim Herzen. Und das war wirklich eine Herzensangelegenheit. Da gehen wir zum Ursprung. Und die Langeweile, Achtung, wir kennen es ja, die war im Mutterleib bereits da. Manchmal ist im Mutterleib, manchmal bei der Geburt, weil die Geburt ja auch einen Stress erzeugen kann. Aber bei ihr war es bereits im Mutterleib. Und manchmal fragen wir das, manchmal fragen wir das nicht. Aber ich fragte sie, bist du alleine im Mutterleib? Sie sagte nein. Ich sagte, wer ist da? Mein Zwilling.
Oh, ja.
Okay, und aber mein Zwilling ist ein Geist. Also er ist wie gestorben. Und ich wusste nichts von dem. Das ist eben diese Zwillingsgeschichte. Im Nachgespräch hat der Vater gesagt, ja, also es war schon ein Thema. Also es war nicht 100%, aber es war ein großer Verdacht, dass in der Schwangerschaft ein Zwilling vorhanden war. Auf jeden Fall war es so, sie hat gesagt, ich bin nicht alleine, da ist ein kleiner Junge, also es war ein Bub. Der Junge ist da und die Langeweile, das Stress habe ich von ihm. Seit jetzt die Zeit im Mutterleib. Und da sind wir geblieben sie konnte mit ihrem Bruder, Zwillingsbruder sprechen. Diesen Stress oder in Klammern Langeweile konnte sie ihm abgeben, weil es war genau dieser Stress, die sie später eben mit der Mathematik verbunden hat. Also wir wissen ja, es gibt Gefühle, die werden irgendwann getriggert oder gebaut oder übernommen. Und das bleibt wie am Schlafen, 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 bis es irgendwann dann zum Leben erweckt wird. Und es kann mit etwas verbunden sein, was gar nichts mit dem Bruder, mit gar nichts mit dem Geburt, mit gar nichts mit dieser Situation eigentlich zu tun hat. Aber trotzdem ist jetzt es verwandt über ein Gefühl. Gut, okay, wir haben jetzt die Langeweile. Und dann gingen wir weiter und dann mit 7 kam noch das Gefühl, ich kann das nicht. Und die Langeweile hat sie auch wieder beim Herzen gespürt. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie plus minus geübt hat und sie war 7 und es war alles ziemlich neu. Und die Lehrerin hat mit ihr geschimpft. Wir haben das schon x-mal durchgemacht, weil sie hat wieder das Plus und Minus verwechselt. Wir haben das schon mal durchgemacht, konzentrier dich. Und das Mädchen war total in diesem Schock. Also, was soll ich jetzt machen? Ich kann das nicht. Was soll ich machen? Und in diesem Moment kam ein neues Gefühl dazu mit 7, nämlich Angst, dass mich jemand beschimpft. Also Angst eigentlich, ja, beschimpft zu werden. Und das war, hat sie gespürt. Und es ist lustig, weil sie hat alles sehr genau gespürt im rechten großen Zehen.
Okay, in
Spannend,
der
gell?
rechten großen Zehe,
Aber wir
gut, ja.
wissen, rechts ist mehr so die Außenwelt, links ist so die Innenwelt. Auf jeden Fall, die Angst war im linken, also Entschuldigung, im rechten großen Zehen. Okay. Dann haben
Und
wir begonnen.
weißt du was?
Was?
Der große Zeh ist für das Gleichgewicht verantwortlich.
Macht alles Sinn. Und ich meine, die Kinder sind ja Genies. Die sagen Dinge, die im Nachhinein, das macht total Sinn. Und weil es alles instinktiv ist und die wissen es instinktiv und die Antworten sind im Körper drin. Und dann sind wir lange in dieser Situation geblieben. Sie hat natürlich mit der Lehrerin nochmals gesprochen. Die Lehrerin hat gesagt, ja, ich hatte einfach einen schlechten Tag, aber sie ist ja nicht nochmals vorgekommen. Wir haben mit ihr Schutzfunktion gesprochen. Der Schutzfunktion konnte die Lehrerin auch vergeben und so weiter, bis eigentlich die Angst auch aufgelöst werden konnte. Okay, Langeweile aufgearbeitet. Ich kann es nicht aufgearbeitet, weil sie kann es jetzt. Und dann natürlich auch Angst, dass ich beschimpft werde, weil es war nur so ein Einzelfall. Dann haben wir begonnen, und das war ganz spannend, wir haben begonnen, mit dem Körper zu arbeiten. Also wie sieht es mit der Aufnahmefähigkeit, mit dem Speichern, wo ist das Zahlenzimmer? Und dann wurde es richtig spannend. Beim Ohrenleitung, beim rechten Ohr war es zugeschnürt oder es gab einen Knopf für Mathematik. Rechts, wir haben ja am rechten Fuß, war ja die Angst. Beim rechten Ohr war zu für Mathematik. Dann schauen wir wo ist die Zahlenzimmer? Weißt du, wo die war? Im rechten Zehen. Und ich fragte sie,
Doof da unten.
ist dein Mathezimmer, dein Zahlenzimmer in dein rechten Zehen? Und dann erzählte sie mir eben ihr Schutzfunktion, eben die Echse. Wollte sie von Mathematik beschützen und die Angst hat die Mathematik aus ihrem Kopf gezogen und in den Zehen mit dem Angst zusammen hingetan, weil die Echse dachte, es wäre eine gute Idee. Also eigentlich die Logik von ihr Schutzfunktion wäre, wenn ich keine Mathematik mache, dann werde ich nicht beschimpft. Oder? Deshalb
Völlig
Mathezimmer
logisch.
unten im großen Zehen. Und da war es gespeichert. Also eigentlich wortwörtlich eine lange Leitung für Mathematik. Dann kam noch dazu, dass beim rechten Arm, sie ist ja Rechtshänderin, gab es einen großen Knick in der Leitung, sodass sie, wenn sie Mathematik schreiben wollte, ging einfach von dem präfrontalen Kortex zur Hand, war die Leitung nicht mehr so vorhanden, wie es sollte. Und zusätzlich ganze negative Kleber waren im Zahlenzimmer. Mathe ist blöd. Also mehr gesperrt in Mathematik kann es nicht sein. Einfach weil da ihr Schutz gesagt hat, Mathe ist gefährlich, Mathe ist stressig, Mathe ist auch indirekt mit diesem Trauma wegen dem Bruder verbunden. Ich kann das nicht. Also komm, wir nehmen diese ganze Mathe-Geschichte weg, dass du nicht nochmals beschimpft wirst. Und Schutzfunktion hat gedacht, so, jetzt ist alles in Ordnung, alles gut. Hä? Also wir haben das bereinigt, aber für mich, das war total spannend, wenn man zusammenfasst, Ursprung war Stress und Überforderung, was mit dem Zwillingsbruder, das konnte es zurückgeben. Später wurde der Stress mit der Mathematik verbunden. Zweitens, mit 7 kam noch die Überforderung dazu und die Ängste. Das Erlebnis mit der Lehrerin, die Angst, Schutzfunktion und dann alles im Körper, da wurden ganz viele Blockaden erstellt. Also ganz ehrlich, da könnte ich auch nicht Mathematik machen. Da könnte ich mich auch nicht in Mathematik, die Mathematikstunde oder bei den Hausaufgaben konzentrieren.
Ja. Also das sieht man mal, wie sowas entstehen kann. Was für, ich sag mal, Verknüpfungen es geben kann, um dann am Schluss einfach, ich sag mal, eine Zahlenblockade zu haben. Das ist schon ganz spannend, wirklich. Und weißt du, also dieser rechte Zeh finde ich jetzt ganz, ganz interessant. Eine Angst im rechten Zeh, wo die Balance ist, das Gleichgewicht, schon spannend. Und dann all diese Glaubenssätze im Zahlenzimmer, oder? Mathe ist doof.
Eben.
Also die hängen in meinem Zahlenzimmer auch noch rum. Mathe ist doof, ich finde Mathe langweilig, ich will nicht Mathe können, ich kann damit gut durchs Leben, aber ich bin auch nicht mehr in der Schule. Also ja, hey, so, aber es ist so eine schöne Sitzung. Und weißt du, das sind so, was du das erzählt hast, das sind so diese Sitzungen mit so 7, 8, 6, 7, 8-Jährigen,
Ja, sie sieben, ja.
die sind so intuitiv meist noch, weißt du, die getrauen sich einfach mal was rauszuhauen, wo größere Kinder schon beginnen, wieder darüber nachzudenken, den Verstand zu befragen und dann eben dieses Bauchgefühl zu verwerfen. Und mit diesem Bauchgefühl kommst du eben zur Lösung. Ist schon super schön.
Ja, es war sehr, sehr instinktiv. Und das merkt
Ja,
man auch,
ja.
was sie es gespürt hat, wie sie es wahrgenommen hat. Und natürlich, es kam ganz, ganz schnell. Und für mich, wir haben ganz am Schluss von der Sitzung, haben wir das Mathe getestet. Und dann kam, wie aus der Kanone geschossen. 50 und 50 ist 100, 100, 100 ist 200 und 400. Und also, das war so toll, wirklich.
Ja.
Gleich zu wahrzunehmen, wie sie merkt, den Knopf ist gelöst,
Genau.
Mathe kann ich, und ich habe jetzt die Fähigkeit dazu, weil ich nicht mehr gesperrt bin.
Genau, ganz genau. Wow, so cool. Kommt sie nochmals?
Nein, ich habe keine
Danke.
weitere Sitzung. Ich habe auch gesagt, wahrscheinlich brauchen wir keine Sitzungen mehr.
Eigentlich schade, oder wenn es so rund läuft. Das sind so die Lieblingssitzungen mit den Kindern, möchtest du ständig arbeiten?
Ja, also wir hatten, das war die Folgesitzung. In der ersten Sitzung
Ah.
haben wir andere Themen angeschaut, inklusive Bauchschmerzen. Und seit der ersten Sitzung hat sie keine Bauchschmerzen mehr. Und jetzt in der zweiten Sitzung kam noch die Mathematik dazu. Und ich denke, eben wie der Vater war da, habe ich ihn auch mitgeteilt. Ich denke, es ist gut für den Moment.
Cool, so cool. Ach Mensch. So ein schöner Job, so ein schöner Job. Ich denke es immer wieder. Ich hatte viele Kinder der Praxis, viele ADHS-Themen, aber darüber möchte ich heute nicht sprechen, denn ich hatte letzte Woche eine Online-Sitzung mit einem 65-jährigen Mann aus Österreich. Und das ist ein Anliegen, was ich noch nie gehabt habe. Xenomelie. Kennst du das?
Nein, nein, erzähl.
Das sind Menschen, die eigene Körperteile ablehnen, weil sie für sie fremd sind. Hattest du das schon mal in der Praxis?
Nein, ich
Also,
hatte die Phantomschmerzen. Das
ja,
hatte ich, aber
das ist was anderes,
das.
genau. Also er hat es da im Blatt nur reingeschrieben, Xenomelie, und ich, mein Gott, hatte ich noch nie. Ich hatte das noch nie in meiner Praxis und das will was heißen. Oh mein Gott. Wie bringe ich einem Menschen dazu, seine Körperteile wieder zu akzeptieren, als eigene zu erkennen? Ich habe da ein bisschen nachgeforscht. Ich mache das zwar selten, weil ich mich nicht schon irgendwie prägen möchte, aber es hat mich dann doch interessiert und da stieß ich auf eine Studie vom Unispital in Zürich. Da wird nämlich zu dieser Xenomelie geforscht. Und jetzt hat man, weiß nicht, wie alt die Studie ist. Man hat festgestellt, dass Menschen, es gibt ja viele Menschen, und dass also die leiden darunter, die wollen diese Körperteile loswerden, also die betteln um Amputation. Und dann hat man geguckt, was ist mit diesen Leuten anders? Weil sonst haben sie keine psychischen Beeinträchtigungen, sie sind genau gleich intelligent wie andere Menschen. Es ist einfach einzig dieses, ich lehne dieses Körperteil ab. Und dann hat man im MRI festgestellt, dass im rechten Schläfenlappen, und zwar alle untersuchten Personen hatten im rechten Schläfenlappen eine verdünnte und auch verkleinerte Oberflächenstruktur der Hirnrinde. Und tatsächlich ist auch dort der Sitz dieses Hirnzentrums, welches für die Körperempfindungen oder welches die Körperempfindungen unterstützt. Und bei allen Patienten war genau dieser Bereich kleiner und dünner. Ich habe das mal so abgespeichert und dann hatte ich letzten Donnerstag diese Online-Sitzung mit diesem 65-jährigen Mann und ich habe gedacht, boah, harte Kost, oder? Also 65 und dieses Symptom oder diese Störung hat man schon von Kindesbeinen an in der Regel. Also das beginnt nicht irgendwann mit 25, dass man sagt, boah, mein linkes Bein gehört nicht zu mir, sondern das ist eigentlich schon immer da, dieses Empfinden. Und das hat mir mein Klient dann auch gesagt. Er hat gesagt, hey, seit er 15 Jahre alt ist, also seit 50 Jahren, kämpft er um eine Amputation seines linken Beines. Und keiner macht's. Niemand. Es war ihm schon als Kind bewusst, dass dieses linke Bein nicht sein Bein ist und dass das an seinem Körper nichts zu suchen hat. Und er kann auf seinem Bein genau begrenzen, bis wohin sein eigener Körper geht und wo das fremde Körperteil beginnt. Das ist zur Mitte Oberschenkel, bis zum Fuß, das gehört nicht zu ihm, ist nicht sein Bein und das muss weg. Und ich war wirklich ein bisschen erleichtert, als er gesagt hat, hör zu, ich therapiere schon seit 50 Jahren. Also ich bin viele, viele, viele Jahre in die Psychotherapie gegangen. Ich habe schon ganz, ganz viel gemacht. Wir haben sogar mit Medikamenten versucht, dieses Fremdgefühl loszuwerden. Es nützt alles nichts. Was ich von dir will, ist, dass du mir hilfst zu akzeptieren, dass mir niemand helfen will. Weil seine Lösung ist die Amputation. Er will dieses Bein weghaben. Aber es macht es keiner. Er hat noch keinen Arzt gefunden, der sich zu dieser Amputation hat hinreißen lassen. Und seine aktuellen Gefühle, die ihn wirklich quälen, sind: Ich werde im Stich gelassen, ich werde nicht ernst genommen, ich werde verraten von Therapeuten, von Ärzten, von der Schulmedizin. Und mit diesen Gefühlen will er besser klarkommen, weil er darunter sehr, sehr leidet. Und das war für mich natürlich ein etwas anderer Auftrag, als wenn ich daran hätte arbeiten müssen, nach 50 Jahren nochmals daran zu arbeiten, dass er sein Bein akzeptiert. Und ja, du kennst mich ja. Also mache ich gern diesen, wir haben auch daran gearbeitet. Aber irgendwo wollte ich eben doch wissen, gibt es eine Ursache für dieses Gefühl? Ja, wir wissen jetzt eine Hirnstruktur, eine veränderte Hirnstruktur. Bloß, warum ist das so? Und dann habe ich gefragt, ob er einverstanden ist, mit mir doch mal zu gucken, dieses Gefühl von, das ist nicht mein Bein, mal in ein Objekt zu verwandeln und mal zu gucken, seit wann ist dieses Gefühl da? Und du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich keine Reinkarnationstherapeutin bin. Ich leite da nicht Reisen in ehemalige Leben an. Wenn es aber passiert, lasse ich es zu und nehme das mit, das ist völlig klar. Und wir haben, jetzt musst du, das war so spannend, wir sind eingestiegen, habe gesagt, okay, fühl mal da rein in dieses Gefühl. Dieses Bein ist nicht mein Bein, das muss weg. Wo spürst du dieses Gefühl? Weißt du, wo er es gespürt hat? Im rechten Schläfenlappen, hier rechts auf der Seite, war eine, es war wie so eine Ampel, weißt du, so eine Sirene, so eine rot leuchtende Ampel. Und wir sind dieser Ampel nach zurückgefolgt. Und wir haben das nachher einfach so stehen lassen. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir damit arbeiten. Er ist mit dieser roten Ampel im Mittelalter gelandet. Und im Mittelalter hatte er links eine Holzprothese. Er hat mir erzählt, ich kam mit einem verkrüppelten Bein zur Welt. Das ist nicht irgendwas Schreckliches passiert, dass ihm das Bein abgerissen wurde, sondern er war offenbar mit dieser Anomalie zur Welt gekommen. Und man hatte für das Kind damals, er hat sich da im Alter von 10 Jahren gesehen, hat man so eine Holzprothese, weißt du, kennst die aus den Piratenfilmen, oder? So Metallteil und dann unten dieses Holzbein. Da war er mit diesem Holzbein unterwegs. Und seither, also es blinkt diese Warnblinke. Und das ist für mich erklärbar, dass du dann wieder zur Welt kommst und plötzlich ist dein Holzbein weg. Weißt du, was ich meine? Hast du plötzlich ein lebendiges Bein, das kann auch wehtun und so. Kann sein, dass das dieser Fremdkörper ist, den er im damaligen Leben voll akzeptiert hat, denn ohne dieses Holzbein hätte er gar nicht gehen können. Er war dankbar für dieses Bein, so weit sind wir gegangen. Und plötzlich im nächsten oder übernächsten Leben war dieses Holzbein weg und es war was anderes da. Es war ganz, ganz spannend, damit zu arbeiten und eben, dass das Gefühl, es gehört nicht zu mir, wirklich da ist, wo auch die Forscher gesagt haben, hier ist die Hirnrinde verdünnt und verkleinert. In diesem Bereich ist das kleiner und durchlässiger. Und genau da hat er das Gefühl gespürt. Und ich habe ihm das vorher nicht gesagt. Klar, vielleicht weiß er selber, Ich weiß es nicht, aber er hat relativ lange gebraucht, um das Gefühl zu spüren. Er hat gesagt, ja, hier ist es, hier im Kopf. Und natürlich, also das kann mir keiner nehmen, haben wir diese Alarmanlage da aus dem rechten Schläfenlappen rausgezogen. Wir haben das zurückgegeben ins Mittelalter, aber das brauchst du heute nicht mehr. Du hast ein wunderbares, bewegliches, gesundes Bein. Und haben dann dieses Hirnareal gestärkt. Mit Freude, mit Liebe, einfach so, was ihm gerade gut getan hat. Ist auch seine Hausaufgabe, immer wieder hier in diesem Bereich wirklich dieses Areal zu stärken mit positiven Gefühlen, mit Akzeptanz, mit Freude und so weiter. Aber ich muss doch schon ehrlich sagen, ganz ohne Erwartung, dass sich dieses Hirnareal regeneriert oder so. Wir haben dann mit seinen Ohnmachtsgefühlen gearbeitet. Was mache ich mit meinem Gefühl, verraten zu werden, nicht gehört zu sein, mir nicht geholfen zu werden? Und da sind wir noch mittendrin, weil da ganz viel Verletzung stattgefunden hat in seinem Leben. Sind ja doch einige Jahrzehnte ins Land gezogen. Da hat es wirklich viel gebraucht und da werden wir auch noch einige Zeit damit verbringen. Und zum Abschluss habe ich dann einfach den Impuls gehabt, komm, lass uns deinem linken Bein, das ist ja das, was ich nicht so mag, lass uns dem trotzdem mal Dank sagen, dass es so gesund ist, dass es so stark ist, dass es sich für dich beugen und strecken kann, dass es dich vorwärts bringt. Gib ihm doch ein bisschen Anerkennung, auch wenn das nicht dein Bein ist. Gib ihm ein bisschen Anerkennung, du kannst ja auch fremde Menschen loben für eine gute Tat. Mach das mal mit deinem eigenen Bein. Und das war ein sehr eindrücklicher Moment. Und da bin ich ein bisschen in der Hoffnung, dass sich da doch was verändern kann. Da hat er nämlich geweint. Da hat er geweint und hat gesagt, mein Bein wird ganz warm. Ich glaube, meinem Bein oder diesem Bein, er sagt eben nicht mein Bein, diesem Bein tut etwas Anerkennung und Liebe ganz gut. Und das kann was verändern. Ich weiß nicht, was es bewirkt. Ich werde es sehen. Wir arbeiten weiter. Es ist eine ganz, ganz spannende Arbeit. Mal gucken, wie weit wir kommen. Stell dir mal vor, Sonja, wenn der nach 5 Sitzungen sein Bein lieb hätte und sagen würde, auch wenn du vorher nicht zu mir gehört hast, ich adoptiere dich jetzt. Du bist jetzt mein Bein. Das wäre, oh. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil das ist wirklich ein spannendes Krankheitsbild.
Wow, das für mich im Allgemeinen, alles, was psychosomatisch ist, alles, was körperlich und mental, also es kann alles Mögliche erzeugen. Das
Ja.
erinnert mich an einen Fall von einem Mädchen, die kaum gehen konnte. Und das war auch genau ähnlich. Das war psychosomatisch.
Ja.
Aber
Ja.
wir gingen auch wie zu einer vorherigen Zeit zurück,
Ja.
dass sie etwas eben nicht vergessen wollte.
Ja.
Also ein Ereignis. Und sie hat
Ja.
wie diesen Schmerz und so alles mitgenommen. Und ich denke, vor allem, wenn man mit Kindern arbeitet, mit Jugendlichen, die wirklich instinktiv, und wir sagen wirklich instinktiv, wenn sie instinktiv diese Antworten bringen, die im Nachhinein so viel Sinn machen, die zum Teil Medizin genau richtig aufgehen, da ist etwas dran, das kann man nicht verleugnen, dass da etwas dran ist. Dass sie es genau da spüren, dass sie es da wahrnehmen, dass wir wirklich über diese Arbeit an Informationen herankommen können oder finden, die wirklich die Wahrheit entsprechen.
Ja. Also wie oft passiert es uns, dass wir während einer Sitzung irgendwelche Dinge erfahren, wo wir nicht wissen, ob es stimmt? Und im Nachgespräch mit der Mutter, genau dasselbe mit dem verlorenen Zwilling bei dir vorhin, wird genau die Geschichte bestätigt. Und das sind oft sind das Dinge, die die Kinder gar nicht wissen können, sondern das kommt aus diesem, ich sage immer, das ist dieses Urwissen, dieses unbewusste Wissen ganz tief in uns drin. Und gerade Kinder, wenn sie sich wirklich hingeben, so einer Sitzung, wie jetzt gerade auch dein Mädchen mit der Mathe, dann kommt eben dieses intuitive Wissen an die Oberfläche und dann dürfen wir damit arbeiten und können damit arbeiten. Und das ist halt das Schöne, dann geht es ratzfatz zum Teil, oder?
Ja, also bei uns, bei den beiden Fällen, die wir beschrieben haben, da war ganz viel instinktiv, intuitiv war dabei. Die
Ja.
Antworten, die gekommen sind, was sie gesagt haben, wie sie es gesagt haben. Und das ist kein Einzelfall. Also wir haben immer wieder Fälle, wo es die Antworten kommen so schnell wie aus der Kanone geschossen, wo man weiß, die hatten gar keine Zeit, das logisch oder rationell zu überlegen, sondern
Richtig.
das ist einfach so gekommen. Und
Richtig.
das kann so sein beim Dreijährigen, bei dem Zehnjährigen oder eben bei einem 65-Jährigen.
Ja,
Und
genau.
wir wissen nie. Wir wissen nie, was kommt.
Du, wir nehmen einfach, was kommt und arbeiten damit. Also ich hatte gerade gestern auch eine Sitzung mit einem erwachsenen Mann, wo wir auch in einer vorherigen Zeit gelandet sind. Und da ging es um ein Kriegstrauma seines Opas. Und er trägt es heute noch mit. Also so generationenübergreifende Traumata, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und da den Ursprung eben in vorheriger Zeit zu finden und dann mitzuerleben, was das auslöst. Also ein gestandener Mann, der wirklich in Tränen ausbricht, weil sich dieser ganze Schmerz so deutlich zeigt. Und da weißt du, da löst sich was, da passiert was, da bewegt sich was. Ja, war wirklich wie auch mit meinem 65-Jährigen, als diese Empathie zu diesem Bein plötzlich so fühlbar war, weißt du, es hat es verdient, dass ich mich bedanke. Und weißt du, ich muss schon sagen, das möchte ich auch hier nochmals betonen, ich habe allerhöchsten Respekt für diesen Mann, dass er nach 50 Jahren, wo er von Kreti zu Pleti ging, wo er wirklich standhaft in Therapien war und ernsthaft an seinem Missempfinden eben gearbeitet hat, sich nochmals hinsetzt und mit mir nochmals zusammenarbeitet. Also da habe ich höchsten Respekt. Also ganz viele Menschen hätten viel früher schon aufgegeben, und gesagt, ja, Therapien nützen ja sowieso alle nichts. Und so haben wir nochmals eine Chance. Und ich glaube, wir sind auf gutem Weg und ganz sicher werden wir an dieser Akzeptanz, am Frieden finden, arbeiten, sodass er zumindest diese blöden Gefühle nicht mehr hat, verraten worden zu sein oder im Stich gelassen worden zu sein. Also es bleibt eine spannende Arbeit und wer weiß, was sich da bewegt. Wer weiß, ich bin da ganz offen.
Das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte und ich meine, die Gefühle, die er hat, niemand kann wirklich nachvollziehen, was er da empfindet.
Ja.
Weil das für ihn ist es eine Qual, die man nicht sehen kann. Man kann es nicht sehen, man sieht die Schmerzen auch nicht, aber die sind da.
Ja.
Und es ist schön, dass er nach so langer Zeit nicht aufgibt und
Ja.
trotzdem für seine Lebensqualität eigentlich kämpft.
Genau. Ja, solche Klienten wünschen wir uns doch, oder?
Ja, täglich.
Eigentlich,
Also nicht
jawohl.
täglich, dass Menschen Probleme haben, sondern einfach täglich, dass wir die Gelegenheit hätten, diese Menschen zu helfen.
Genau. Genau, und das ist es, was wir so gerne tun. Ich freue mich auf morgen. Morgen habe ich zwei Kli Kinder hintereinander mit dem Thema Selbstwertgefühl. Sind immer schöne Sitzungen.
Ja, es ist einfacher, als dass man denkt, gell?
Ich finde schon, ja. Ich finde schon. Aber es ist nicht in allen Fällen so. Das muss man schon auch sagen. Aber ich habe jetzt gerade zwei Kinder, mit denen arbeite ich schon. Und das werden zwei ganz tolle Sitzungen. Ich freue mich schon jetzt darauf.
Ja, da kannst mir in 2 Wochen ein bisschen darüber erzählen, was da alles gemacht und erreicht hast. Und ich bin
Mache ich.
gespannt auf heute Nachmittag. Da ist auch wieder ein Fall, was hier ein bisschen heavy ist. Aber ich freue mich immer wieder auf alle möglichen Fälle.
Genau. Und von diesem Fall kannst du mir nächstes Mal erzählen.
Genau.
Hey, dann hab
Gut.
gute Sitzungen, spannende Klienten, große, kleine, alte, junge, was auch immer. Hab Spaß damit.
Danke. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg.
Danke dir auch. Bis
Bis dann,
bald.
ja.
Tschüss,
Ciao.
Sonja.